Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
In my opinion, of course, the Golden Palm is the greatest film prize in the world, of course.
Die Goldene Palme ist selbstverständlich der großartigste Filmpreis der Welt. Die Oscars in den USA sind wichtig, aber für mich ist klar, wenn ich die Wahl hätte zwischen noch einer Goldenen Palme oder einem ersten Oscar, dann will ich lieber noch eine Palme.
I'd rather have one more than have an Oscar.
Die Goldene Palme ist also für Ruben Östlund, den Jurychef in Cannes, das höchste der Gefühle. Mal sehen, wer sie am Ende bekommen wird. Heute Abend sind die 76. Filmfestspiele eröffnet worden. Und ob Johnny Depp als Ludwig XV. Das bessere Kostüm hatte oder die Stars am roten Teppich, das werden wir gleich erfahren. Er will nicht gemütlich die Beine übereinander schlagen, sondern für die Kulturschaffenden kämpfen. Berlins neuer Kultursenator Joe Cialo, mit dem wir über seine großen und kleinen Baustellen gesprochen haben. Und was sich aus dem Einbruch im grünen Gewölbe Dresden für die Museumssicherheit lernen lässt, auch darum wird es gleich bei uns gehen. Bei den 76. Filmfestspielen in Cannes gibt's diesmal reichlich Premieren, auch außerhalb der Kinosäle. Mit Iris Knobloch ist zum Beispiel zum ersten Mal eine Frau-Festivalpräsidentin und sind so viele Filme von Frauen im Rennen wie noch nie. Auch der Eröffnungsfilm ist in weiblicher Hand, Jeanne du Barry, ein Historiendrama der französischen Regisseurin Mai Wen mit Hollywood-Star Johnny Depp und der deutschen Nachwuchsschauspielerin Pauline Pollmann. Schon im Vorfeld gab's ziemlich viel Wirbel um diesen Film, der ja außer Konkurrenz läuft, natürlich wegen Johnny Depp, denn es ist sein erster Film nach dem Prozess zwischen ihm und seiner Ex-Frau Amber Heard. Den Prozess, da hat Johnny Depp zwar weitgehend Recht bekommen, da ging es ja um häusliche Gewalt und Missbrauch, aber es hat sich trotzdem in den sozialen Medien ordentlich Protest geregt, als bekannt wurde, dass er auf den roten Teppich dieses wichtigen Filmfestivals geladen werden würde. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist vor Ort in Cannes. Wie war es denn jetzt heute? Wie war die Stimmung? Wurde Johnny Depp etwa mit Buhrufen empfangen?
Nein, es waren dann doch eher aufgeregte Schreie, als Johnny Depp aus seiner Limousine am Festivalpalast ausstieg. Und er trug so ein Smoking, hatte viele dicke Ringe an den Finger und eine Sicherheitsnadel am Ohr. Trotzdem wirkte er nicht wie Jack Sparrow aus dem Pirates of the Caribbean, sondern eher ja doch so ein bisschen, als hätte er so einen Stock im Rücken. Aber er hat dann doch sehr viele Autogramme gegeben, Selfies mit sich machen lassen. Und als er oben im Saal ankam, gab es dann auch Standing Ovations für das ganze Team und eben auch für ihn. Also es war eigentlich eine Eröffnung wie immer.
Und filmisch gesehen, waren die Standing Ovations schon mal vorauseilend berechtigt?
Naja, also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also eigentlich hätte man ja die Biografie der Jeanne du Barry als weibliche Selbstermächtigung interpretieren können. Also es ist ja eine Frau, die aus ärmlichen Verhältnissen kam, die dann die Kunst des Königs, also Ludwigs den 15. eben gewinnt und sie wird um 1763 seine Kurtisane. Aber Mai Wen interessiert sich gar nicht so sehr für die Machtverhältnisse am Hof, für die ja perfiden Intrigen, sondern ihr geht es eher um Schauwerte und da kann man sagen, da ist auch eine gewisse Eitelkeit mit dabei, denn Mai Wen selbst spielt die Titelheldin. Und man hat so den Eindruck, dass sie die ganze Zeit so vor einem inneren Spiegel sich selbst betrachtet, wie sie ihre Haare öffnet, wie sie mal verlegen lächelt, dann wieder kokett. Und ihre Jeanne wird ja eigentlich am Hof nur geduldet, doch ist sie gleichzeitig eine Stilikone. Mal trägt sie eben Männerkleidung, dann damals wohl sehr gewagt, Kleider mit Streifen. Das machen ihr dann alle nach und ja, und Johnny Depp hat als König eigentlich nicht sehr viel zu tun, aber das entspricht ja auch seiner Rolle als König, weil eigentlich muss er nur Tag ein, Tag aus die höfischen Rituale über sich ergehen lassen. Und man sieht den beiden dann dabei zu, wie sie sich so eine Bubble in Versailles bilden. Und der Stoff hätte eigentlich viel mehr Potenzial gehabt. Und ja, die Historie bleibt hier doch letztlich nur Kulisse.
Vielleicht hat er das oder hoffentlich hat das sonstige Programm mehr zu bieten. Da laufen ja 21 Filme diesmal im Wettbewerb. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, Sie haben es ja eben schon gesagt, 7 Filme von Frauen im Wettbewerb, das ist mal fast ein Drittel. Und das ist, wo kann ansonsten so eine traurige Frauenquote hat, doch schon was Neues. Und Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter, sagt dann auch direkt, ja, das sei eine Entwicklung. Und vielleicht gehört zu dieser Entwicklung auch irgendwann, dass seine Rolle, seine Funktion als künstlerischer Leiter des Festivals doch mal irgendwann von einer Frau übernommen wird. Und ansonsten komme ich mir so ein bisschen so vor, wenn ich mir das Programm jetzt so anschaue, wie eine Langspielplatte mit Sprung, weil ich habe schon häufiger zu einer Eröffnung gesagt, ah, es sind ja wieder die großen, alten, selben Namen. Also, die haben alle schon eine Goldene Palme oder viel Renommee. Ken Loach ist dabei, Aki Kaurismäki ist dabei, die beiden Italiener Nanni Moretti und Marco Bellocchio. Und da würde ich jetzt gerne doch mal, weil wir eben am französischen Hof waren, so ein bisschen die Madame Pompadour spielen, die sich ja auch immer in politische Dinge mit eingemischt hat als Kurtisane, und sagen, macht doch in Cannes endlich mal eine Grand Seigneur-Reihe und stellt den Regienachwuchs, der so verteilt in den Nebensektionen läuft, ins Scheinwerferlicht des Wettbewerbs.
Also die üblichen Verdächtigen, aber auch Wim Wenders gehört ja zu diesen festen Größen des Festivals von Cannes. Er ist noch unterwegs dorthin mit dem Auto, und da haben wir ihn heute Morgen erreicht und haben ihn gefragt, was Cannes eigentlich für ihn bedeutet.
Cannes war ziemlich gut für mich. Das erste Mal war, wo ich eben durchgekommen bin, Ostheim in der Rhön, als wir im Laufe der Zeit gedreht haben, war ich zum ersten Mal in Cannes in meinem Leben. Da sind wir mit dem LKW, mit dem wir den Film gedreht haben, auch vor dem Festivalgebäude angekommen. Da wollten sie uns nicht rauslassen, weil wir nicht in der Limousine saßen. Aber dann haben sie gemerkt, aha, das ist der Festivalfilm, der heute läuft.
Wim Wenders war das aus dem Auto unterwegs nach Cannes, und da hat er im Kofferraum gleich 2 Filme. Anselm, das ist so ein Künstler-Doku über Anselm Kiefer. Das läuft als Special Screening, und dann noch einen in Japan gedrehten Film, Perfect Days, der im Wettbewerb ist. Das ist doch aus deutscher Sicht eine ganz gute Nachricht, oder Anke Lebecke?
Ja, auf alle Fälle, Wim Wenders als deutscher Regisseur wieder mit dabei, und er hat auch das Kiefer-Porträt, wie sein Porträt über die Pina Bausch-Tanztruppe in Wuppertal, wieder in 3D gedreht, und damit lässt sich sicher die überdimensionale Installationskunst, diese großen Gemälde von Kiefer, sicher sehr gut erkunden. Und es ist ja auch ganz spannend, beide Regisseure sind ja 1945 geboren. Kiefer hat sich mit seiner Kunst immer wieder mit der jüngsten deutschen Geschichte beschäftigt, während Wim Wenders ja nun immer wieder gesagt hat, er hat das Weite suchen wollen. Er war erst filmisch unterwegs in seiner Wahlheimat USA, dort, wo eben die Popkultur ihre große Heimat hatte. Aber auch Japan war immer ein Sehnsuchtsort für ihn. Und in Perfect Days erzählt er ja nun die Geschichte eines Toilettenreinigers in Tokios. Und diese Toiletten wurden aber alle von bekannten Designern und Architekten entworfen. Und ja, man kann gespannt sein, was er da in den Toiletten, in den Klohäuschen in Tokio für Geschichten findet.
Haben Sie denn auch schon irgendeine Ahnung, ob dieser Jahrgang mal besonders politisch wird? Denn die Weltsituation würde ja genug Anlass dafür bieten.
Naja, wenn man jetzt mal nochmal auf die großen renommierten Regisseursnamen zurückkommt, Ken Loach und Aki Kaurismäki, gelingt es ja immer wieder, sogenannte Menschen am Rande zu Helden ihres eigenen Lebens zu machen. Und Kaurismäki macht ja wirklich sehr schöne utopische Sozialmärchen. Also das sind Regisseure, die so ihre ganz eigene Art haben, auf die Wirklichkeit einzugehen. Und wenn man jetzt aufs Programm guckt, dann hätte man natürlich gedacht, dass vielleicht doch ein Film aus der Ukraine mit dabei hätte sein können, denn dort wird ja wohl gedreht. Auf der Berlinale liefen 2 Filme, aber Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter, hat betont, dass wirklich kein Film aus der Ukraine eingereicht worden sei. Aber bei der Eröffnung gab es dann ein Gedicht, vorgetragen von Catherine Deneuve. Das war sehr berührend. Das war ein Gedicht zur Ukraine. Und danach hat die große französische Schauspielerin die 76. Filmfestspiele von Cannes eröffnet.
Anke Lebecke war das live aus Cannes, wo heute die 76. Filmfestspiele, wie wir gerade noch mal gehört haben, eröffnet worden sind. Berlin hat einen neuen Kultursenator, Joe Cialo. Früher ist er mal als Hardrock-Sänger aufgetreten. Er war Musikmanager und hat politisch politisch bei den Grünen angefangen, ist aber dann wegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik zur CDU gegangen, wo er heute Mitglied im Bundesvorstand ist. Giorgiallo ist als Kind einer Diplomatenfamilie aus Tansania in Bonn zur Welt gekommen. Er hat seine Schulzeit in einem katholischen Internat absolviert, danach erstmal eine Lehre gemacht und dann noch angefangen, Geschichte, Politik und Staatswissenschaften zu studieren. Offenbar also ein wendiger, neugieriger Mensch mit wenig Angst vor Veränderungen. Guten Abend, Giorgiallo. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Einen schönen guten Abend und danke für die Einladung.
Sie sind ja jetzt gerade mal knapp 2 Wochen im Amt. Entspricht denn das, was Sie bisher so mitgekriegt haben, Ihren Vorstellungen? War es das, was Sie daran gereizt hat, Senator für Kultur, Zusammenhalt, Engagement und Demokratieförderung werden zu wollen?
Also ich bin jetzt definitiv noch nicht so weit, dass ich die Füße hochlegen kann und über die Zeit hier zurückblicken kann, um dann eine Analyse anzufertigen. Ganz im Gegenteil, ich bin jetzt in einer Phase, in der ich in all die Themen eintauche, mich hier mit der Senatsverwaltung vertraut mache, die Menschen, die an den Themen arbeiten, kennenlernen und auch schätzen lerne. Und natürlich auch die verschiedenen Bereiche, das Kabinett, das Arbeiten im Abgeordnetenhaus und natürlich auch die Begegnung mit vielen Kulturschaffenden draußen in der Stadt. Das ist das, was mich jetzt gerade zur Zeit so prägt. Und es macht Spaß, aber ist auch sehr, sehr fordernd.
Das glaube ich. Was bedeutet denn dieser Titel überhaupt? Wollen Sie über Kultur für mehr Zusammenhalt, Engagement und Demokratie sorgen oder wie ist das gemeint?
Wissen Sie, ich habe immer schon gesagt, dass Kultur der Kitt ist, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Die modernen Lagerfeuer, um die wir uns versammeln. Und ich glaube, das ist eben die Kraft, die Kultur entfalten kann. Dass die Menschen in einer Zeit, in der die Krisen sich sozusagen überlappen, in der wir von der Pandemie hin zum russischen Angriffskrieg gehen und von dort aus ausgelöst dann die Wirtschaftskrise, Energiekrise, die Inflation, die Migrationsbewegung, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen, ja, die Menschen irgendwie damit klarkommen müssen. Und da glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir noch diesen zusätzlichen Bereich der gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, um auch darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, sich zu engagieren, die Demokratie zu fördern, damit wir nicht in diesen Echokammern verharren und die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Das ist nämlich die größte Gefahr, vor der wir derzeit stehen.
Jetzt kommen ja in der Kultur einige große Baustellen auf Sie zu. Wir können ja mal ein paar angucken. Ganz oben steht da wahrscheinlich die Nachfolge für Daniel Barenboim, den langjährigen Chef der Staatsoper unter den Linden. Das dürfte vermutlich nicht so ganz einfach werden. Aber reizt Sie das vielleicht sogar, weil Sie ja selbst aus der Musikbranche kommen, wenn auch aus einer ganz anderen Sparte? Aber irgendwie hat das ja doch auch was miteinander zu tun.
Das kommt ja, finde ich, in Berlin immer auf den Blickwinkel an, den man auf die Kultur hat. Ja, Sie sprechen jetzt die Nachfolge von Daniel Barenboim, weil das natürlich das Thema einer Hochkultur ist. Aber ich habe hier zum Beispiel viele Clubbesitzer und Clubgänger, die sagen, was ist mit unseren Kulturorten? Was passiert mit den immer mehr und mehr am Rande gedrängten Clubs? Oder aber auch die Uferhallen. Das ist eine Künstlerkolonie, die jetzt, also eine Künstlerkolonie von Weltrang, die wirklich Künstler wie Monica Bonvicini, Maria Eichhorn, John Berg und so weiter beherbergt. Und sie fragen sich natürlich auch, was passiert denn, wenn wir hier nicht bleiben können. Aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen, das ist eine große Herausforderung. Ich freue mich aber auf diese Herausforderung. Hier geht es um Musik und mit Musik bin ich aufgewachsen, Musik liebe ich. Und den richtigen Nachfolger für die Staatsoper und den Linden zu finden, das ist etwas, das ich auch nicht alleine entscheide, sondern natürlich auch in enger Absprache mit der Intendantin, mit meiner Staatssekretärin, mit dem Stiftungsrat. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall eine stabile Persönlichkeit präsentieren, wenn wir unsere Prozesse abgeschlossen haben.
Sie haben schon gerade die Staatssekretärin erwähnt, die Sie sich an Ihre Seite geholt haben, Sarah Wedel-Wilz. Die Direktorin der Hans-Eisler-Hochschule. Ist Ihnen das wichtig, im Team zu arbeiten, dass Sie da starke Leute um sich rum haben?
Das ist mir total wichtig und es ist mir auch wichtig, im Dialog zu arbeiten. Denn ich mag es, mit starken Persönlichkeiten zusammen in Dialog zu treten und ja, hoffe immer, dass die besten Ideen dann gewinnen. Dieser Prozess der Ideenfindung, des Argumentenaustauschens, des Miteinander nach besseren Lösungen suchen und sich dadurch gegenseitig besser machen, das ist ein Prozess, der mich persönlich sehr, sehr antreibt und auch erfüllt.
Jetzt hat ja Ihr Vorgänger Klaus Lederer neulich in einem Interview gesagt, es gäbe einen hohen Sanierungsstau und alle Investitionen, die jetzt unterlassen werden, die müssten dann auf lange Sicht doppelt und dreifach bezahlt werden. Wie sehen Sie das denn?
Wissen Sie, nach 12 Tagen kann ich eine solche Aussage nicht auf seine Tiefe hin überprüfen. Wenn er das sagt, dann hat er mir jedenfalls ein Erbe überlassen, auf das ich mich freue, anzupacken und vielleicht doch nochmal mit einer Überraschung zu sorgen. Denn eines ist doch klar, ich bin ja nicht gekommen, um gemütlich die Beine übereinander zu schlagen, sondern auch hier für die Künstlerinnen und Künstler und für die Kulturschaffenden zu kämpfen. Und da sind natürlich auch diese Themen wie Sanierung und so weiter begleiten mich ebenfalls. Aber Angst macht mir das jedenfalls nicht.
Wenn Sie sagen, Sie wollen für die Künstler kämpfen, haben Sie da auch die freie Szene im Blick? Da gibt es ja so ein bisschen Ängste, dass man sagt, es ist jetzt jemand von der CDU, der auch noch lange bei einem Unternehmen wie Universal gearbeitet hat. Was antworten Sie den Leuten, die da Angst haben aus der freien Szene?
Also ich habe demnächst einen Termin mit Ihnen und ich halte nichts über Dritte, die Gespräche zu führen. Ich hoffe, Sie verstehen, wenn ich natürlich uns allen die Chance geben auf ein persönliches Kennenlernen und eine persönliche Meinungsbildung. Und wenn Sie mich in 3-4 Monaten nochmal interviewen, dann kann ich Ihnen vielleicht mal sagen, wie wir aufeinander zugekommen sind, wie wir die Ängste abgebaut haben, wie wir gemeinsam auf die Zukunft zusteuern.
Ihr Vorgänger Klaus Lederer, den wir vorhin schon mal kurz genannt haben, der war ja sehr beliebt bei vielen Kulturschaffenden. Und Peter Raue zum Beispiel meinte kürzlich in einem Interview, er würde sich auch so einen Kultursenator noch mal wünschen, der so ein bisschen wäre wie Klaus Lederer. Wie ist das eigentlich, wenn da immer solche Vergleiche fallen? Ist das eher ein Ansporn oder auch ein bisschen nervig oder belastend?
Das ist für mich überhaupt nicht belastend, ganz im Gegenteil. Die Aufgaben, die vor uns stehen, sind doch völlig klar. Und die sind personenunabhängig. Die Ziele, die wir haben, sind ebenfalls personenunabhängig. Für mich ist jetzt nicht der Wettbewerb mit meinem Vorgänger im Mittelpunkt, ganz und gar nicht. Wir sind cool miteinander. Für mich geht es darum, den Künstlerinnen und Künstlern eine stabile Zukunft zu geben in einem Umfeld, das wirklich sehr, sehr angespannt ist. Sie haben gerade eben die freie Szene genannt. Ich habe vorhin auch von den Clubs gesprochen. Natürlich gibt es viele Theater, die sich natürlich auch Sorgen machen, wie wird es in den nächsten Jahren weitergehen. Diese Aufgaben anzunehmen, in den Dialog zu treten und gemeinsam für den spannenden Standort Berlin zu kämpfen, das ist das, was mich antreibt. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich die Erfahrungen, die ich mitbringe aus meinen vorherigen Berufen, ich bin seit über 25 Jahren ja in der Kulturindustrie unterwegs, dass sie mir nützen werden, um halt nicht nur eine Resilienz reinzubringen, sondern eine Kreativität, die notwendig ist.
Nehmen Sie denn da auch was mit aus Ihrer Zeit als Zögling im Salesianer-Internat? Denn die verstehen sich ja als Helfer und Berater. Das ist ja einer der größten Männerorden der katholischen Kirche. Gibt es da was aus dieser Zeit, das Sie bis heute prägt oder leitet, wenn es gilt, zum Beispiel schwere Entscheidungen zu treffen?
Ja, ich bin natürlich, ich will mich jetzt nicht als Superchrist darstellen, aber ich bin schon im Glauben zu Hause. Und das ist sicherlich auch den Salesianern geschuldet, die im Grunde genommen immer eine zupackende Art hatten, was das Ausleben ihres Glaubens angeht. Also das waren keine Mystiker, sondern die waren mitten im Leben, haben sich um Jugendliche gekümmert und haben mir in meinem Leben die Möglichkeit gegeben, dass ich zu der Person herangereift bin, der ich heute bin. Und insofern habe ich der Kirche, habe ich den Salesianern viel zu verdanken. Unter anderem auch das Verständnis für Hochkultur. Ich war kürzlich bei der Matthäus-Passion von Bach. Und da hört man an einer Stelle, O Haupt voll Blut und Wunden, etwas, was man zu Ostern, an Karfreitag, immer wieder singt als Christ. Und diese Parallelen, diese Saat, die in mir eingepflanzt wurde, kann jetzt natürlich auch gedeihen in dem Umfeld, wo ich jetzt tätig bin.
Joe Cialo, Berlins neuer Kultursenator. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Ich danke Ihnen auch. Schönen Tag noch. Tschüss.
Und das Gespräch mit Joe Cialo haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ein großes Thema war heute auch das Urteil im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem historischen Grünen Gewölbe in Dresden. Ein spektakulärer Coup mit Beute im Millionenwert. 5 junge Männer aus dem Berliner Remo-Clan hatten den Einbruch gestanden und einzelne Schmuckstücke zurückgegeben. Alexandra Gerlach berichtet vom Prozess in Dresden.
Der vorsitzende Richter Andreas Ziegel sprach 5 der 6 Angeklagten der besonders schweren Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen, Sachbeschädigung sowie vorsätzlicher Brandstiftung schuldig. 2 der Angeklagten waren zum Tatzeitpunkt im Jahr 2019 noch nicht strafmündig. Sie wurden daher zu Jugendhaftstrafen verurteilt. Gleichwohl, der Coup war filmreif und von langer Hand vorbereitet, Butz Peters, Jurist und Prozessbeobachter.
Die Täter waren ja in der Woche davor 5-mal hier in Dresden, um zu gucken. Ist nichts aufgefallen, auch die ganzen Überwachungskameras, die ja aufgezeichnet haben, wie die über die Mauer hier 2,20 Meter hoch geklettert sind und anschließend wieder zurückgeklettert sind, nach 8 Minuten, nach 30 Minuten. Nichts ist den Wachmannschaften aufgefallen. Die Videos wurden ja im Gerichtssaal vorgeführt und es war wie Slapstick, ja?
Das Gericht orientierte sich bei den Haftstrafen zwischen 4 Jahren, 4 Monaten und 6 Jahren, 3 Monaten eng an den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte zum Teil sogar mehr gefordert, da die Täter auf ihrer Flucht einen ihrer Wagen in einer privaten Tiefgarage in Dresden in Brand gesetzt hatten, um Spuren zu verwischen. Die Gefahr von Leib und Leben der Bewohner des Hauses hatten sie bewusst in Kauf genommen. Diese Brandstiftung hätte zu weit höheren Haftstrafen führen können, wenn die Angeklagten, allesamt Mitglieder eines polizeibekannten Berliner Großfamilienclans mit arabischen Wurzeln, sich nicht auf eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht eingelassen hätten. Denn zunächst hatten die Angeklagten vor Gericht beharrlich geschwiegen. Erst im Dezember vergangenen Jahres nahm der Prozess eine rasante Wendung, als die Verteidigung überraschend die Rückgabe eines Teils der Juwelenbeute in Aussicht stellte. Im sogenannten Deal zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht kehrten 18 der 21 gestohlenen Juwelen nach Dresden zurück. Und die Angeklagten versprachen auszusagen, wie der Coup über Monate geplant und durchgeführt wurde. Die Stücke kehrten teils schwer beschädigt zurück und die Vereinbarung wurde öffentlich kritisiert. Doch Richter Andreas Ziegler verteidigte sie heute nachdrücklich. Es sei eine Entscheidung zugunsten der unersetzbaren historischen Juwelen gewesen, die ansonsten unwiederbringlich verloren gegangen wären. Da die Aussagen der Angeklagten dann weit hinter den Erwartungen zurückblieben, kann man auch nach Abschluss dieses Verfahrens weder definitiv sagen, wer den spektakulären Einbruch geplant hat, noch wer die Hintermänner waren oder wo der Rest der Beute ist. Prozessbeobachter Butz Peters.
Und das ist sozusagen der finstere Schatten über dem Gesamtkomplex Jahrhundertdiebstahl, dass viele Personen mehr involviert waren als Mitwisser, als Unterstützer, als Drahtzieher, als Helfeshelfer. Und von denen ist keiner bislang überführt.
Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Drei der verurteilten Täter bleiben vorerst unter strengen Auflagen auf freiem Fuß. Zwei weitere bleiben in Haft, da sie noch andere Straftaten absitzen müssen.
Alexandra Gerlach berichtete aus Dresden. Und welche Lehren aus diesem spektakulären Einbruch in ein Museum zu ziehen wären, dazu hat sich unser Kunstexperte Stefan Kollhoff Gedanken gemacht.
Die Angeklagten und ihre Anwälte werden wohl etwas mehr erwartet haben vom heutigen Urteil. Dass es Teilgeständnisse, sogenannte Einlassungen gab und ein großer Teil der unschätzbaren Beute zurückgegeben wurde, war durchaus mutig. In Kreisen der organisierten Kriminalität ist so etwas weder üblich, noch wird es gut angesehen. Uneigennützig war es nicht. Den Angeklagten drohten empfindliche Haftstrafen, weil es eben nicht nur um bandenmäßigen Diebstahl ging, sondern auch um gefährliche Brandstiftung. Die Täter haben ihren Fluchtwagen in einer Tiefgarage in Brand gesteckt, über der Dutzende Menschen schliefen. Also ließ man sich auf den Deal ein, Geständnis und Beute gegen Strafminderung. Die aber fiel heute geringer aus als wohl erwartet. Jeweils einige Monate nur blieb das Gericht unter dem Möglichen und Geforderten. Einige wichtige Informationen gaben die Täter nämlich nicht preis. Wer zum Beispiel die Hintermänner waren, wurde nicht gesagt. Und nicht alles wurde zurückgegeben. Teile des sächsischen Staatsschatzes fehlen immer noch. Sie wurden verkauft oder dienen als Faustpfand für mögliche weitere Gerichtsverfahren. Auch hier keine Aufklärung. Der Deal von Dresden war umstritten, auch bei der Staatsanwaltschaft selbst. Sie musste sich aber darauf einlassen, weil es diesen Tätern nur noch um das Material ging, um Gold, Silber und Edelsteine. Mit kulturellem Gewissen konnte ihnen nicht beikommen, wer die Schätze aus dem grünen Gewölbe retten wollte. Der Rechtsstaat hat durch diese Güterabwägung nicht gelitten, die Kulturwelt aber gewonnen, zurückgewonnen. Und noch etwas ist bemerkenswert an den heutigen Urteilen. Einer der Anwälte hatte behauptet, am Überfall auf das grüne Gewölbe seien die staatlichen Kunstsammlungen Dresden selbst schuld. Auch wegen schlechter Sicherheitsvorkehrungen müssten die Strafen geringer ausfallen. Gelegenheit macht Diebe. Das stimmt gerade in diesem Fall nicht, in dem das Museum vorher lange ausspioniert worden war und es vielleicht auch Tipps von innen gab. Auch das wurde nicht geklärt. Auf rohe Gewalt aus Gier sind allerdings, darauf wies das Gericht hin, viele Museen in Deutschland nach wie vor nicht eingestellt. Und ihre föderalen Träger, Bund, Länder und Kommunen, möchten dafür auch nicht gern Geld ausgeben. Auch nach dem Überfall aufs Bode-Museum, das Grüne Gewölbe und danach noch auf den Goldschatz in Manching nicht. Sicherheit ist für die, die das Geld geben, als PR-Thema nicht sexy. Daran muss sich nun endlich etwas ändern.
Ein Kommentar von Stefan Koldorf.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Der langjährige Nachrichtensprecher im DDR-Fernsehen, Klaus Feldmann, ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren zu Hause in Berlin. Das teilte eine Sprecherin des Eulenspiegel-Verlags mit. Feldmann war das Gesicht der aktuellen Kamera. Von 1961 bis September 1989 las der gelernte Buchdrucker und Journalist in der abendlichen Sendung die Nachrichten für DDR-Bürger. Die Leser der DDR-Programmzeitschrift FF dabei wählten den Sprecher 14 Mal zum DDR-Fernsehliebling. Nach dem Mauerfall arbeitete Feldmann als Pressereferent bei der Prüfgesellschaft DEKRA, später als Sprecher und Redakteur von lokalen Fernsehsendern. Der Nachrichtenmann schrieb mehrere Bücher und war auch mit Lesung unterwegs. Zuletzt veröffentlichte er 2016 ein Buch mit dem Titel »Verhörte Hörer«, in dem er Geschichten aus Rundfunk und Fernsehen im Sozialismus präsentierte. Der Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers erhält den Wächterpreis der Tagespresse für seine Recherchen zum Missbrauchsskandal der katholischen Kirche im Erzbistum Köln. Die Stiftung Freiheit der Presse würdigte den Preisträger Joachim Frank als Journalisten, der seine Recherchen gegen alle Vertuschungsversuche vorangetrieben habe. Die Arbeit von Frank, der vor seinem Wechsel in den Journalismus selbst Priester war, habe erstmalig in der Bundesrepublik zu einem formellen Ermittlungsverfahren gegen einen Kardinal und Erzbischof geführt. Der erste Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Stiftung Freiheit der Presse vergibt ihn seit 1969 an Journalisten und Redaktionen, die Missstände aufdecken und darüber berichten. Der Regisseur Rafael Sanchez wird Interimsintendant am Schauspiel Köln. Das habe die Findungskommission übereinstimmend entschieden, teilte das Schauspiel Köln mit. Sanchez wird die Intendanz 2024-25 übernehmen. Seit 10 Jahren arbeitet er bereits als Hausregisseur. Der derzeitige Intendant Stefan Bachmann verlässt das Theater auf eigenen Wunsch vorzeitig und wechselt an das Wiener Burgtheater. Eigentlich läuft sein Vertrag bis 2026. Wie es in der Mitteilung heißt, habe die Findungskommission in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten festgestellt, dass ein nahtloser Übergang angesichts der kurzen Vorlaufzeit nicht realisierbar sei. Deshalb habe man sich für eine Interimslösung entschieden. Der britisch-amerikanische Schriftsteller Salman Rushdie hat vor einer Bedrohung der Meinungsfreiheit in westlichen Ländern gewarnt. Das sagte der Autor in einer vorab aufgezeichneten Dankesrede bei der Verleihung der British Book Awards. Der 75-Jährige, der in den USA lebt, wurde bei der Veranstaltung mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Als Beispiel für die Bedrohung der Meinungsfreiheit nannte Rushdie den Druck auf Bibliotheken und Schulen in den USA, wo weltanschauliche Gruppierungen Bücher mit bestimmten Inhalten verbannen wollten. Das sei alarmierend und man müsse sehr vehement dagegen ankämpfen, sagte er. Den British Book Award gibt es seit 1990. Rushdie erhielt den erst zum zweiten Mal vergebenen Sonderpreis Freedom to Publish.
Lesen stärkt die Seele, sagte Voltaire, und jeder, der gern liest, weiß, dass eine richtig gute Geschichte wie Medizin sein kann und schon so manchem Leben eine neue Richtung gegeben hat. In diesen einfachen, aber wirkungsvollen Genuss werden viele jedoch gar nicht kommen, weil sie es gar nicht können. Jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen. Das zeigt die neue IGLU-Studie, die heute in Berlin vorgestellt wurde. 25% der Kindern fehlt quasi jegliches Textverständnis. Und das sind nochmal 6% mehr als in der 2017 veröffentlichten Studie. Ich bin jetzt mit Rüdiger Bertram verbunden. Er hat zahlreiche Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Sein Roman »Der Pfad« war vor 3 Jahren auch im Kino zu sehen. Hallo, guten Abend, Herr Bertram.
Ja, einen schönen guten Abend auch von mir.
Was denken Sie denn, wenn Sie solche Zahlen hören, dass da ein Viertel der Kinder gar keine Texte selber verstehen kann, weil sie es offenbar nicht gelernt haben? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Zuerst eine große Traurigkeit, weil, genau wie Sie sagten, die Zahlen sich ja noch verschlechtert haben. Es gab einen großen Aufruf, eine große Betroffenheit nach den letzten Zahlen. Und man hätte eigentlich wünschen und hoffen müssen, dass sich da was ändert. Aber die Zahlen sind noch schlechter geworden. Und genau wie Sie sagen, wenn man nicht lesen kann, entgeht einem einfach wahnsinnig viel. Nicht nur auf der literarischen Ebene, sondern auch viele Zukunftschancen für die jungen Menschen.
Jetzt weiß man ja schon lange, dass Vorlesen die beste Einstiegsdroge in die Leselust ist und dass Kinder, denen vorgelesen wird, einen Vorsprung bei der Sprachkompetenz haben, den die anderen nie mehr aufholen können. Könnte es denn sein, dass schon da der Haken ist, dass einfach zu wenig vorgelesen wird?
Ich glaube, dass da das ein gesellschaftliches Thema ist, bringt es uns nichts, das auf das Private zu schieben. Ich denke tatsächlich, dass in den Schulen und auch in den Vorschulen schon viel mehr an der Lesekompetenz gearbeitet werden muss. Und auf meinen Lesereisen, ich bin relativ viel in Schulen unterwegs, da sehe ich ja dann auch, natürlich gibt es Kinder, wo man merkt, die haben seit früh auf, sind sie mit Geschichten groß geworden. Und man hat Kinder, wo man merkt, da passiert zu Hause nicht so viel. Und umso mehr ist da die Schule gefragt oder unsere Gesellschaft.
Sie sind ja selbst auch ein preisgekrönter Vorleser. Wie kriegen Sie denn die Kinder? Wann merken Sie, dass das läuft, dass die da bei der Sache sind?
Oh, das ist fast was Magisches. Wenn ich bei der Lesung bin, gibt es nicht immer, aber doch häufig diesen Punkt, den man richtig spüren kann, jetzt hat man sie und jetzt folgen sie der Geschichte überall hin. Und das trifft dann übrigens auch die ganze Klasse zu, egal welche Vorbildung sie haben oder welche Vorkenntnisse über das Buch, übers Lesen, über Geschichten sie haben. Es gibt diesen magischen Moment, wo man sie wirklich, den kann man greifen. Das ist fast was Physisches, was in der Luft liegt, wo man sie hat. Das spürt man.
Bei der Gruppe, die jetzt hier für die Studie untersucht worden ist, da handelt es sich ja noch um Leseanfänger. Das ist ja auch nochmal ein Problem, die dann dazu zu kriegen, dass sie auch Lust am Selbstlesen haben. Glauben Sie, dass da vielleicht auch andere Stoffe was bringen könnten oder mehr Comics oder sowas?
Es gibt, ist ja gerade ein großer Trend, dass viel Erstleseförderung über Comics läuft. Das halte ich auch für gut. Das mache ich auch gerne, weil es auch zum Schreiben Spaß macht. Ich glaube, die richtige Stoffauswahl kommt aber erst später zum Tragen. Was man dann eher aus der 5. bis 8. Klasse hört, wo man von ganz vielen Kindern hört, ja, ich habe immer gern gelesen, dann haben wir in der Schule das Buch durchgenommen, das mir das Lesen vermiest. Also da wird auch später, wir reden jetzt über viel später, dann auch wieder viel kaputt gemacht von der Schule. Bei den Kleineren, bei den Jüngeren, natürlich muss der Stoff lustig sein, muss erhalten sein, muss spannend sein. Aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend.
Sondern,
dass es regelmäßig passiert. Die hochgeschätzte Kollegin Kirsten Boye hat das heute auch nochmal formuliert. Und sie ist da in der, auch was die politischen Forderungen für Leseförderung angeht, viel, viel weiter vorneweg als ich. Und es geht um Üben. Lesen muss man üben. Das ist nichts, was man mit einmal ins Buch gucken lernt, sondern es braucht eine kontinuierliche Leseförderung, auch in den Schulen. Und entweder durch die Lehrer und Lehrerin getragen wird oder dann eben mit Appellen nach Hause ans Elternhaus. Lesen muss man üben. Das ist eine Technik, die man wie gutes Fußballspielen einfach regelmäßig praktizieren muss.
Also auch ein bisschen Druck kann da nicht schaden, weil Ihr Kollege Andreas Steinhöfel, der hat ja mal gesagt, wenn ein Kind entscheidet, dass es gar nicht lesen möchte und eben ein nicht lesender Mensch auch bleiben will, muss das okay sein.
Da hat er völlig recht, Andreas. Aber ich glaube, er ist ja missverstanden worden. Es geht ja, wir müssen trennen zwischen dem Wunsch und dem Willen, literarische Bücher zu lesen und der Kulturtechnik lesen allgemein. Ich glaube nicht, dass Andreas das gemeint hat, dass man diese Kulturtechnik lesen nicht braucht, sondern jeder Leser, jeder Nichtleser hat das Recht, keine Bücher zu lesen. Es ist ja auch nicht so, dass früher alle immer nur Bücher verschlungen haben, bevor das Smartphone kam, bevor andere Medien kamen dazu. Es gab ja immer viele Menschen, die einfach nicht gelesen haben. Das ist was völlig Legitimes. Aber die Kulturtechnik, ohne die geht es halt einfach nicht.
Jetzt hat ja die Studie auch wieder ergeben, dass eben Kinder aus privilegierten Elternhäusern natürlich in puncto Bildung da besser durchkommen und besonders Kinder mit Migrationshintergrund sich schwerer tun. Da sagen ja auch manche, es gibt irgendwie zu wenig diverse Figuren. Wie sehen Sie das? Ich meine, ich dachte, gerade als Kind habe ich zum Beispiel gerne Figuren gehabt, die ganz anders gelebt haben als ich. Würde das was bringen, wenn man sich da besser, breiter aufstellt?
Da ist in den letzten Jahren eine Menge passiert. Das merke ich auch in meinen eigenen Büchern. Wenn ich Bücher von mir anschaue, die vielleicht jetzt 10, 12 Jahre alt sind, dann heißen die Hauptfiguren Katja, Jan und Leontin. Und dann stehe ich vor den Klassen und lese daraus vor. Und in diesen Gesichtern sehe ich, dass das spiegelt die Vielfalt in den Klassenzimmern heute gar nicht mehr wieder. Und ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Buch lese, in dem ich mich wiederfinde oder nicht. Und viele Kolleginnen und Kollegen, die machen das heute genauso. Es gibt in den Büchern, in vielen Kinderbüchern, heute auch eine viel größere Vielfalt. Da taucht eben auch ein Salla auf und eine Özlem. Und das ist auch genau das, was ich eben sehe, wenn ich in den Klassen stehe.
Rüdiger Bertram, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Sehr gerne.
Und die Bücher von Rüdiger Bertram, wie sein Roman Der Pfad, ist beim Verlag CBJ erschienen. Im Sudan herrscht ein erbitterter Machtkampf. Hunderttausende sind deshalb auf der Flucht und wer noch im Land bleibt, leidet unter der katastrophalen Situation. Das beeinflusst auch archäologische Projekte. Eins davon kann man aber jetzt im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst München kennenlernen unter dem Titel Naga, die verschüttete Königsstadt. Da kann man sogar mit Originalgeräuschen über Kopfhörer durch die Grabungsstätte flanieren. Mein Gesprächspartner hat das schon zigmal vor Ort erlebt. Arnulf Schlüter, der Direktor des Museums für ägyptische Kunst in München, leitet die Grabungen in Naga. Guten Abend, Herr Schlüter.
Grüße Sie, Frau Gerg. Hallo, guten Abend.
Was hören Sie denn so von Ihren Kollegen und Kolleginnen aus dem Sudan? Wie ist da die Situation für die Archäologen? Liegt da alles still oder können die weiterarbeiten?
Nein, im Moment liegt alles still, also sowohl was unser eigenes Projekt angeht, als auch was Projekte der Kollegen angeht. Unsere eigene Mission ist im Frühjahr, Ende März beendet worden, planmäßig, Gott sei Dank vor Ausbruch der Kämpfe. Und mittlerweile haben auch die anderen Kollegen, mit denen wir so in Kontakt stehen, den Sudan verlassen. Wer natürlich noch vor Ort ist, das sind unsere sudanesischen Mitarbeiter und Kollegen und um die machen wir uns natürlich Sorgen.
Aber Sie sind offenbar im Kontakt mit denen. Was ist denn das überhaupt für eine Grabungsstätte, dieses Naga? Das zählt ja zum Weltkulturerbe der UNESCO. Was war das für eine Stadt? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Naga ist durch seine besondere Lage zunächst einmal ausgezeichnet. Es liegt nämlich abseits vom Nil, also nicht wie die sonstigen antiken Städten direkt am Nil wegen der Frischwasserversorgung, sondern in der Butana-Steppe. Und man hat dort eine große, mächtige Stadt, im Kern so um den 1 Quadratkilometer groß, mit großen Wasserauffangbecken, sogenannten Hafiren, in denen man in der Regenzeit in der Antike das Wasser gesammelt hatte. Und dann eine große Stadtfläche, in der sich, wir schätzen heute so um die 50 Tempelanlagen, Palastgebäude, Verwaltungsgebäude erhalten haben. Manche haben die Zeiten tatsächlich stehend überdauert und andere finden wir heute in großen Ruinenhügeln vor.
Ich habe irgendwo gelesen, Naga sei ein Glücksfall für Archäologen. Warum das denn?
Also es ist ein Glücksfall deswegen, weil wir da Dinge tatsächlich so vorfinden können, wie sie vor annähernd 2000 Jahren verlassen worden sind. Also häufig werden ja solche antiken Städten modern überbaut oder beackert oder es kommt zu Plünderungen, Steinraub und ähnlichen Dingen. Und Naga liegt tatsächlich dort in der Wüste ja nahezu unberührt. Es war zwar der dortigen Bevölkerung immer bekannt, man wusste, dass da etwas liegt, aber es ist eben nicht modern genutzt worden und deswegen ist es tatsächlich eine ganz besondere Situation, die wir da vorfinden.
Und ist Naga auch ein Grund oder die Entdeckung damals, dass der Sudan überhaupt archäologisch interessant wurde? Denn das war ja lange Zeit gar nicht so.
Ja, das war so ein bisschen vielleicht auch die Hochnäsigkeit der Ägyptologen, die damals immer dachten, naja, das, was da im Sudan ist, das kann ja nur ein Abklatsch der großen Hochkultur Ägypten sein. Dem ist mitnichten so. Also das ist eine faszinierende Kultur, da ist wirklich viel zu entdecken. Und man hat sich allerdings schon vorher auch interessiert für dieses meroitische Königreich und überhaupt für den antiken Sudan. Naga ist eigentlich wirklich bis 1995 als Professor Wildung, damals Direktor des Ägyptologen, Museums in Berlin, dieses Grabungsprojekt begonnen hat, völlig ununtersucht gewesen. Also bekannt auch hier in Europa schon seit über 200 Jahren, aber tatsächlich bis dato nicht wirklich untersucht.
Und Sie haben ja jetzt im Museum nicht einfach nur Ausgrabungsstücke, die Sie ausgestellt haben, sondern das ist ja richtig quasi so eine sinnlich erfahrbare Reise nach Naga. Wie haben Sie das gemacht? Was erlebt man da, wenn man zu Ihnen ins Museum kommt?
Ja, wir wollten neue Wege mal ausprobieren in der Kulturvermittlung und haben uns ein neues Konzept überlegt. Also es gibt tatsächlich nur ein einziges Original in dieser Ausstellung. Was es dafür aber gibt, ist die Möglichkeit, wirklich Naga selbst zu bereisen und das vor der eigenen Haustür. Also man kann dort große Fotopanoramen begehen, 360-Grad-Aufnahmen, in die man hineingehen kann und die man erschlossen bekommt durch innovative Technik. Wir haben da richtige Klangwelten erzeugt. Das sind also Tonaufnahmen von vor Ort und natürlich Neudeutsch Digital Storytelling, also Geschichten, die wir den Besuchenden aufs Ohr legen. Das heißt, wir versuchen, die Besuchenden da tatsächlich in Naga eintauchen zu lassen, gleichzeitig visuell sich in einen Tempel reinstellen zu können, auf eine Grabungsfläche stellen zu können und eben über die akustischen Welten, die man da so mitbekommt, den Ort wirklich erfahrbar zu machen. Und man steuert das Ganze durch seinen eigenen Aufenthaltsort, also man muss da keine Nummern eintippen oder irgendwelche Elemente bedienen, sondern das funktioniert alles allein aufgrund der Ortung und man kann diese Ausstellung tatsächlich selbst ein wenig erkunden und erforschen.
Und wenn Sie und Ihr Team dann mal Fernweh nach Naga kriegen, können Sie ja da quasi auch mal durchflanieren, denn ich nehme mal an, Sie können jetzt nicht wie sonst jedes Jahr da hinfahren.
Ja, richtig. Also unser Grabungsleiter hat auch schon gesagt, der kommt sich vor wie auf der Grabung. Das ist tatsächlich so. Also leider aufgrund dieser furchtbaren Situation im Sudan ruhen unsere Arbeiten jetzt und wir können eben im Moment auch nicht planen, wie es dort weitergeht und wann wir dort wieder sein können. Also normalerweise sind wir zweimal im Jahr dort unten, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und hatten das natürlich auch für diesen Herbst wieder vor, aber im Moment ist da nicht dran zu denken. Also wir können da erst wieder runter, wenn hoffentlich bald tatsächlich wieder friedliche Verhältnisse im Sudan herrschen.
Arnulf Schlüter, der Direktor des Museums für ägyptische Kunst in München. Und dort ist die archäologische Reiseroute nach Naga eröffnet und kann bis zum 22. Oktober mit Augen und Ohren erlebt werden. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Gregor Sander.
Rückkehr des Sonnenkönigs titelt die Süddeutsche Zeitung und meint damit natürlich keinen französischen Adligen, sondern einen zwischenzeitlich gefallenen amerikanischen Schauspieler. Johnny Depp ist zurück auf der Leinwand als Louis der 15. in Jean du Barry, um den sich die Hofdamen von Versailles zanken. So beschreibt Tobias Kniebe den Eröffnungsfilm in Cannes, in dem nun natürlich alle auf den in Hollywood nach der Schlammschlacht gegen seine Ex-Frau Amber Heard schwer vermittelbaren Johnny Depp achten. Also, fragt der SZ-Kritiker, ist das gut? Auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt in Cannes, im gleißenden Rampenlicht, soll ausgerechnet hier weiter verhandelt werden, ob die Männer noch immer Sonnenkönige eines Systems sind, das alle Guillotinen der Geschichte nicht köpfen konnten? Kniebe antwortet sich selbst mit einer Gegenfrage, wo bitte sonst? Und Marie Wiesner findet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lobende Worte für die Herangehensweise der französischen Regisseurin des Films. Die Rolle mit einem Amerikaner zu besetzen ist ein Wagnis, das Mai Wen klug minimiert. Sie gibt Depp wenig Dialog, er hat die Sätze mit einem Sprachtrainer eingeübt und sich ansonsten, laut eigener Aussage, an Stummfilmvorbildern wie Charlie Chaplin und Buster Keaton orientiert. Königliche Präsenz durch Körpersprache und Mimik. Der Regent tut mit einem Blick Wohlwollen oder Missfallen kund und verliebt sich in die Mätresse in nur einem Augenaufschlag. In der Wochenzeitung Die Zeit erklärt Katja Nikodemus, dass das Festival an der Côte d'Azur in diesem Jahr eine Art kompliziertes Familientreffen ist. Übrigens kommt auch Johnny Depps Tochter Lily Rose Depp nach Cannes und zwar für die Premiere der Serie The Idol, in der sie einen Popstar spielt. Über die Dreharbeiten veröffentlichte das Magazin Rolling Stone kürzlich eine Story. Auf dem chaotischen Set sei es dem Regisseur Sam Levinson vor allem darum gegangen, sexuelle Folter-Porno-Fantasien spontan ins Drehbuch zu schreiben, so die Zeitkritikerin, die dann vielsagend feststellt, und das Festival hat gerade erst angefangen. Ebenfalls in der Zeit wird die Rapperin Nina Chuba interviewt, die Luisa Tomé als größte deutsche Newcomerin des letzten Jahres bezeichnet. Mit Wildberry Lele gelang der 24-Jährigen ein Nummer-1-Hit. Und auch das dazugehörige Album ging schon in der ersten Woche von 0 auf 1. Umso erstaunlicher, dass auch sie von altvertrauten Problemen berichtet. Früher dachte ich, ich hätte als Frau keine Nachteile, aber das stimmt nicht. Mir wird mein Erfolg oft abgesprochen, ich werde mehr hinterfragt. Ein anderer Labelchef lobt meinen Labelchef und sagt, du hast Nina aber toll geformt. Dabei habe ich das selber gemacht, ich wurde nicht geformt. Kein Wunder also, dass sie sich ihrer eigenen Rolle unsicher ist. Ich habe eher das Gefühl, dass ich es mir selber mit meinem zweiten Album fast noch mehr beweisen muss. Dass das nicht alles doch nur ein Zufall war. Weil ich immer wieder vergesse, dass ich das eigentlich kann. Bevor das Album rauskam, kam immer dieses One-Hit-Wonder-Gedöns. Jetzt sprechen die Streaming-Zahlen für sich. Die liegen inzwischen im 100-Millionen-Bereich und sind damit gar nicht so weit weg von Noel Gallagher, ehemaliger Kopf von Oasis und eben ein Mann. Und als solcher antwortet er auf den Einstieg von Jakob Biazza: Man sagt, sie seien im Verkehr hängen geblieben, einfach mit: Unsinn, ich bin im Pub hängen geblieben. Mehr Selbstbewusstsein braucht man vielleicht nicht und die Formel für seine vielen Hits ist auch ganz simpel. Es wird damit zu tun haben, dass ich die Gitarre wirklich jeden Tag in die Hand nehme. Simple Wahrscheinlichkeit, wie beim Angeln. Je öfter sie die Rute ins Wasser halten, desto eher fangen sie was. Und so hat sich die Überschrift der SZ vermutlich von ganz allein ergeben. Verflucht, großartig.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.